HR Info. Das Interview.
Mit Sabine Müller. Wenn der Spruch "Gut Ding will Weile haben" stimmt, dann dürfen wir noch einiges Gutes erwarten von der Frau, die heute hier mit mir im ARD Hauptstadtstudio sitzt. Denn es hat eine ziemlich lange Weile gedauert, bis sie von der SPD auf ihre aktuelle Position berufen wurde. Schon im vergangenen Herbst war klar, dass Bundesjustizministerin Katharina Barley ins Europaparlament wechseln würde. Aber erst Ende Juni, einen Monat nach der Europawahl, wurde die Nachfolgerin von Barley präsentiert, Christine Lamprecht, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Bergstraße. Sie ist schon lange im politischen Berlin unterwegs, über 20 Jahre, aber noch nie in so herausgehobener Position. In diesen Tagen ist sie 100 Tage im Amt der Justizministerin. Ein guter Zeitpunkt, um eine erste Bilanz zu ziehen. Christine Lamprecht heute zu Gast bei HR Info, das Interview. Frau Lamprecht, früher war eigentlich klar, dass man als neue Ministerin 100 Tage Schonfrist hat. Hatten Sie Schonfrist?
Nee, das kann ich wirklich nicht sagen. Es war klar, dass wenn man mitten in der Legislaturperiode ins Amt kommt, dass dann auch erwartet wird, dass relativ zügig auch vorgelegt wird. Es ist auch viel zu entscheiden gewesen, weil man muss ja berücksichtigen, viele Dinge, beispielsweise wenn es um eine Grundgesetzänderung geht, die braucht dann im parlamentarischen Verfahren ja auch eine Weile. Und deswegen ist es wichtig gewesen, sehr frühzeitig auch loszulegen, ohne die berühmte 100-Tages-Schonfrist.
Gab es so Momente, wo Sie das Gefühl hatten, ey Leute, ich habe hier gerade erst angefangen, was verlangt ihr denn eigentlich von mir?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich freue mich so über diese Aufgabe. Rechtspolitik war ja der Bereich, in dem ich sehr, sehr lange Jahre gearbeitet habe, wo ich vom Beruf her auch herkomme und wo ich in meiner Zeit als rechtspolitische Sprecherin, als stellvertretende Fraktionsvorsitzende schon viele Themen begleitet habe. Von daher bin ich bei vielen Themen eben auch drin und freue mich, dass ich jetzt das eine oder andere auch anstoßen kann.
Sie sind Expertin auf dem Gebiet, haben Sie gerade auch noch mal betont. Nur war es so, dass ziemlich lange spekuliert worden war, wer denn eigentlich Katharina Barley nachfolgt. Und da waren auch ziemlich viele Namen im Gespräch. Ihrer kam erst relativ am Ende dazu, als angeblich andere Kandidatinnen abgesagt hatten. Und in den Medien hieß es dann, wie das oft so ist, schnell, naja, zweite Wahl, irgendwie Notnagel. Irgendwo habe ich gelesen, die Nominierung von Christine Lamprecht zeige, dass die Genossen personell auf dem letzten Loch pfeifen. Kränkt Sie sowas oder ist das für Sie eher so Ansporn nach dem Motto, euch zeige ich es jetzt richtig?
Also ehrlich gesagt haben mich diese Äußerungen überhaupt nicht berührt. Wenn man so lange jetzt dabei ist, irgendwann gewöhnt man sich ab, auf jede kritische Stimme zu hören. Das heißt nicht, dass man Kritik nicht annimmt, aber wenn sie eben auch anonym kommt und wie ich finde auch ziemlich unsachlich ist, dann muss ich sagen, so what?
Ich hatte gedacht, vielleicht ist das auch der Grund, warum Sie gerade so wahnsinnig fleißig sind, denn das sagen ja alle über Sie. Oder liegt es daran, dass vielleicht doch einiges liegen geblieben war, während Katharina Barley viel Europawahlkampf gemacht hat? Das hatten ja auch einige in der SPD beklagt, so richtig sei nichts mehr gekommen aus dem Justizministerium in den letzten Monaten.
Ja, wenn man wie ich mitten in der Legislaturperiode ins Amt kommt, dann hat man auf der einen Seite den Nachteil, dass diese 100-Tages-Frist nicht gewährt wird. Aber auf der anderen Seite habe ich den Vorteil, dass ganz viel im Haus schon vorgearbeitet wurde. Und von dem kann ich ja jetzt profitieren. Und deswegen kann es jetzt auch in diesem schnellen Takt gehen. Aber ja, ich habe auch den Ansporn, bei vielen Dingen was zu bewegen. Ich bin in dem Amt, weil ich Lebenssituation verändern will. Und die Gelegenheit habe ich hier in diesem Amt. Und die nutze ich auch auf jeden Fall. Und ja, auch mit einem hohen Takt, das macht auch richtig Spaß.
Ja, ich meine, Sie haben ja auch wirklich schon viel angepackt. Also wirklich von Nachjustierung bei der Mietpreisbremse bis zum verschärften Vorgehen gegen Wirtschaftskriminalität. Ich möchte mit Ihnen jetzt gerne reden über die Frage, was eigentlich einen starken, wehrhaften Rechtsstaat ausmacht. Als ich mit Abgeordneten vom Koalitionspartner Union über Sie gesprochen habe, da waren die eigentlich ziemlich angetan, haben gesagt, Mensch, wir haben echt den Eindruck, die Christine Lamprecht, die will einen ganz starken Rechtsstaat. Das hörte sich so ein bisschen an, als hofften die darauf, dass die so eine Art Neuauflage sind vom roten Sheriff Otto Schily.
Starker Rechtsstaat ist für mich, dass der Staat zeigt, dass er ein bestimmtes Monopol in der Hand hat. Und dazu gehört eben der juristische Bereich auf jeden Fall dazu. Und dazu gehört Strafermittlung und dazu gehört auch Strafverfolgung. Da geht es nicht immer um Strafverschärfung oder um neue Straftatbestände. Das braucht man das eine oder andere Mal auch. Aber das Wichtigste ist, dass klar ist, wer dieses Monopol hat. Das hat der Staat. Dazu gehört auch dafür zu sorgen, dass diejenigen, die in den Staatsanwaltschaften, in den Ermittlungsbehörden, in den Gerichten dann später auch diese Themen umsetzen müssen in Verfahren, in Urteilen, dass dort eben auch entsprechende personelle Ausstattung gegeben ist, weil es bringt nichts, Strafverschärfung oder irgendwo neue Regeln zu schaffen, aber bei den Gerichten führt die Überlastung dazu, dass die nicht angewandt werden. Und wenn das als Sheriff bezeichnet wird, dann habe ich damit kein Problem. Aber es geht mir darum, aufzuzeigen, hier hat der Staat das Monopol.
Mein Eindruck ist, dass in Berlin noch oft so der Eindruck vorherrscht, links sein und starker Rechtsstaat geht irgendwie nicht zusammen. Sie gehören zum linken Flügel der SPD. Für Sie ist das offensichtlich kein Problem, dass das zusammengehört.
Aber auf keinen Fall. Also für mich gerade als Linke ist es wichtig, dass ein Rechtsstaat handlungsfähig ist, dass er wehrhaft auch ist, dass er sich gegen Angriffe verteidigt. Denn das ist doch das Fundament des Zusammenlebens. Wenn Menschen den Wunsch nach Sicherheit haben, dann gehört dazu soziale Sicherheit. Ja, selbstverständlich. Aber genauso erwarten die Menschen das dann, wenn etwas schief läuft, auch der Staat sagt, da sorgen wir dafür, dass hier für Recht und Ordnung gesorgt wird. Und deswegen, das gehört für mich als Linke unter dem Stichwort Sicherheit immer zusammen.
Reden wir mal über konkrete Beispiele, wie wehrhaft unser Rechtsstaat ist. Und fangen wir mal an mit dem Thema Hass und Hetze im Netz. Anfang September gab es ein Urteil, das viele sehr skandalös finden. Die grüne Bundestagsabgeordnete Renate Künast, die war vor Gericht gezogen, weil sie im Internet heftigst beschimpft, verunglimpft worden war. Damit unsere Hörer die Empörung verstehen, muss ich leider auch ein bisschen wiederholen, um welche Beleidigung es unter anderem ging. Drecksfotze, Stück Scheiße, vielleicht wurde sie als Kind ein wenig zu viel gefft. Und die Richter haben geurteilt, sowas muss Künast hinnehmen. Wie kann das sein?
Da muss ich um Verständnis bitten, dass ich als Bundesjustizministerin nicht zu aktuellen Urteilen Stellung nehmen kann. Das wäre auch respektlos gegenüber der Unabhängigkeit von Justiz.
Aber es ist ja kein laufendes Verfahren mehr.
Es ist ein laufendes Verfahren, weil es wird ja in eine nächste Instanz gehen. Das ist ja schon angekündigt worden. Was ich aber Ihnen sagen kann, ist, dass es zu einem Rechtsstaat auch dazu gehört, dass man über so ein Urteil sehr kontrovers diskutiert. Dafür habe ich auch Verständnis. Und dass es eben auch dazu gehört, dass eine nächste Instanz das überprüft. Was ich Ihnen aber unabhängig von diesem Urteil sagen kann, ist, dass ich der Meinung bin, dass diese Beleidigungen und die Bedrohungen, die im Netz stattfinden, genauso geahndet werden müssen, wie sie im analogen Leben. Wenn Sie mich in dieser Art und Weise, wie ich finde, beleidigen würde, dann würde ich auch erwarten, dass es entsprechend verfolgt wird.
Aber jetzt vielleicht kurz, im analogen Leben wäre sowas doch ganz klar justiziabel, oder?
Hier geht's. Das Problem an der Angelegenheit ist, dass hier in diesem ganz konkreten Fall gar nicht das Feststellen des Beleidigungstatbestands im Vordergrund steht, sondern Frau Künast auf die Herausgabe der IP-Adresse geklagt hat. Das heißt, sie muss als Opfer, als vermeintliches Opfer darauf klagen, dass Facebook diese IP-Adresse herausgibt. Und das ist zum Beispiel etwas, das will ich ändern. Ich will nicht mehr, dass dieser Umweg über Gerichte, dann in diesem Fall ging es ja, wie gesagt, um diese Herausgabe, dass dieser Umweg nicht mehr gemacht werden muss, sondern ich will das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das dafür zuständig ist, insoweit anschärfen, dass in Zukunft solche Plattformen Posts, die so beleidigend und so strafbar auch sind, dass die in Zukunft dann auch eine Pflicht haben, diese bei Ermittlungsbehörden zu melden. Und dann könnte gleich das Strafgericht, das wäre nämlich dann das entsprechende Gericht, das diese Beleidigung zu bewerten hat, das zuständige Gericht.
Sie haben festgestellt, dass es eben nicht nur Beleidigungen, sondern auch Drohungen gibt. Ihr Fraktionskollege Uli Grötsch hat in den letzten Wochen Morddrohungen bekommen. Tötet Uli Grötsch, Genickschuss wie Lübcke. Und damit sind wir bei einem Fall, wo aus Drohungen halt Taten geworden sind, dass der Kommunalpolitiker Walter Lübcke Anfang Juni mutmaßlich von einem Rechtsextremisten erschossen wurde. Walter Lübcke, der kam wie Sie aus Hessen. Ist das irgendwie nochmal eine besondere Verantwortung, diese Sache restlos aufzuklären und auch weitere solche Taten zu verhindern?
Das ist eine Verantwortung, egal wo Herr Lübcke hergekommen wäre, weil es nicht sein kann, dass Menschen, die sich für diesen Staat, die sich für Menschlichkeit, für eine menschliche Gesellschaft, das hat er ja gemacht, er hat immer wieder klargestellt, dass er sich vor Menschen stellt, die vor Gewalt und Vertreibung fliehen, dass so jemand nicht nur mit dem Tode bedroht, sondern, und das ist die wahre Zäsur, dass daraus auch eine Tat wird. Und deswegen sind wir da in der Verantwortung, alle in der Politik, dafür zu sorgen, dass damit Schluss ist. Da dürfen wir nicht länger zuschauen. Das geht nicht. Und da ist der Staat gefordert, sich auch schützend vor all diejenigen zu stellen, die sich engagieren.
Sie haben ja unter anderem gesagt, dass Sie die Waffengesetze verschärfen wollen, zum Beispiel dahingehend, dass die Mitgliedschaft in der extremistischen Gruppe oder Partei dann schon ausreicht, um jemandem eine Waffenerlaubnis zu verweigern. Und sie wollen grundsätzlich eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz, bevor jemand eine solche Waffenerlaubnis bekommt. Beim letzten Punkt ist das Innenministerium, ist mein Eindruck, ja im Moment eher zurückhaltend. Also wie kriegen Sie Horst Seehofer dazu, dass der da mitmacht?
Wir erhöhen ja momentan den Verfolgungsdruck auf Gruppierungen, die den Staat angreifen wollen. Und bei Durchsuchungen werden unglaubliche Waffenvorräte gefunden. Und das muss uns ja alle bedenklich stimmen. Wie kommen denn diese Waffen in die Hände von solchen Extremisten? Und deswegen ist es wichtig, nicht erst anzusetzen, wenn sie Waffen schon haben und ihnen dann vielleicht in einem sehr schwierigen Prozess solche Waffen wieder wegzunehmen, sondern ich will das vorher haben. Und ich finde, das ist jedem zuzumuten, der eine Waffe haben will, dass so eine Regelabfrage durchlaufen wird. Und da bin ich dabei, mit dem Kollegen darüber zu diskutieren. Ich habe aber gar nicht den Eindruck, dass wir so weit auseinander sind, weil auch er ein großes Interesse daran hat, dass diese Gruppierungen nicht in solche Situationen kommen, aus denen sich dann wiederum Gewalttaten ergeben kann und es womöglich zu weiteren Morden kommt.
Horst Seehofer hat auch noch ein großes Interesse an einer anderen Sache, nämlich mehr Kompetenzen für den Verfassungsschutz, dass zum Beispiel Online-Durchsuchungen oder auch Überwachung von Messenger-Diensten nicht nur bei konkreten Straftaten, sondern auch zur Vorbeugung möglich sind. Wird es da eventuell einen Deal geben zwischen Ihnen beiden? Das eine für das andere?
Das steht in einem völlig anderen Zusammenhang und wir führen die Gespräche auch absolut davon getrennt. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir uns anschauen, was sinnvoll ist in Bezug auf Kompetenzerweiterungen des Verfassungsschutzes, was maßvoll ist. Und dass aber klar ist, dass wenn wir die Entscheidung treffen würden, dass wir hier Veränderungen brauchen, Erweiterungen brauchen, dass dann gleichzeitig die parlamentarischen Kontrollrechte des Verfassungsschutzes auch ausgeweitet werden. Und auf der Grundlage diskutiere ich momentan mit dem Kollegen. Das steht in keinem Zusammenhang mit diesen Vorschlägen, die einen ganz anderen Bereich betreffen.
Sie plädieren für einen starken Rechtsstaat, aber ich frage mich manchmal, ziehen Sie das auch wirklich durch, wenn es ernst wird? Oder ist der deutsche Rechtsstaat nicht manchmal zu ängstlich? Ich denke zum Beispiel an den Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten Ende August. Und zumindest wenn man die Medienberichte liest, dann gibt es ganz starke Indizien, dass ein ausländischer Geheimdienst dahinter steckt, nämlich der russische. Warum ist da noch nicht der Generalbundesanwalt eingeschaltet? Hat man Angst vor Russland?
Definitiv nicht. Also wir lassen uns von gar keinem Staat in solchen Situationen einschüchtern. Aber es ist Aufgabe des Generalbundesanwaltes, die Situation zu prüfen. Und seine Entscheidung, die ist dann auch sachlich fundiert. Deswegen ist es manchmal von außen vielleicht nicht so einfach, Entscheidungen zu akzeptieren. Aber wenn ich mir die Arbeit des GBA anschaue, wie ja auch in den letzten Monaten, wo ich es ganz intensiv eben auch verfolge, wie ich sehe, wie konsequent gearbeitet wird, da kann ich so einen Vorwurf überhaupt nicht nachvollziehen.
Sie hören HR Info, das Interview, heute mit Bundesjustizministerin Christine Lamprecht. Frau Lamprecht, mein Eindruck ist, dass die Öffentlichkeit so langsam die Politikerin Christine Lamprecht besser kennenlernt, aber wir wissen noch nicht allzu viel über den Menschen dahinter. Halten Sie Ihr Privatleben bewusst unter Verschluss oder werden Sie einfach nicht so oft danach gefragt?
Also ich genieße schon, dass ich auch ein Leben habe oder einen Bereich habe, wo ich wirklich Christine Lamprecht bin, wo ich privat bin, wo ich meinen Freundeskreis auch habe, mit dem ich dann auch mal über ganz andere Themen sprechen kann. Und ich nicht immer im Mittelpunkt stehen will und auch nicht muss. Und das ist wegen ja, ich versuche schon, mir auch so einen privaten Bereich zu erhalten.
Ein bisschen will ich aber schon versuchen, Sie unseren Hörern auch nochmal privat näher zu bringen. Vielleicht mit so einer kleinen Schnellfragerunde. Geboren?
In Mannheim, 19.06.65.
Sozialdemokratisches Elternhaus?
Ein sehr politisches Elternhaus und sicherlich an sozialdemokratischen Ideen orientiert. Vater im Gewerkschaftsbereich aktiv. Aber Sozialdemokraten sind meine Eltern erst geworden, als ich schon lange Abgeordnete war.
Okay. Familienstand?
Geschieden.
Kinder?
Ja, einen 19-jährigen Sohn.
Hobbys?
Die sind sehr eingeschränkt. Ich gehe gerne wandern, wenn ich dazu mal Zeit habe. Ich lese gerne Krimis. Ich koche ganz gerne, aber leider wenig Zeit dazu.
Ich habe Ihnen noch was mitgebracht, was eventuell vielleicht noch mit einem weiteren Hobby zu tun hat. Das weiß ich aber nicht. Das könnten Sie klären. Das ist die HR-Info-Interviewbox. Ich reiche die Ihnen mal rüber, wenn Sie sie aufmachen und für unsere Hörer auch sagen, was drin ist, weil die es ja nicht sehen können.
Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Da erwartet mich ein Zauberwürfel.
Können Sie damit was anfangen?
Wenn Sie sagen, innerhalb der nächsten 10 Minuten muss ich dieses Rätsel lösen, dann nicht. Aber wenn es eine Anspielung ist auf meinen Modegeschmack,
genau,
dann kann ich damit natürlich was anfangen, ja.
Wir müssen das, glaube ich, klären, denn Sie sind die Frau, die auch bekannt ist für Ihre sehr auffälligen High Heels. Sind immer auf High Heels unterwegs und ich glaube, Ihr wahrscheinlich auffälligstes Paar, oder wenn Sie mich da korrigieren wollen, machen Sie es, ist eins, wo die Absätze aussehen wie Zauberwürfel.
Ja.
War das schon immer Ihr Ding oder ist das jetzt Power-Outfit für Berlin?
Nee, also schöne Schuhe, muss ich zugeben, war schon immer so ein Fable von mir. Kann man eben immer gebrauchen und man kann auch nie genug davon haben. Habe ich auch eine ordentliche Sammlung und ich trage auch sehr gerne sehr hohe Schuhe. Auch das gehört zu meinen Vorlieben.
Und ist das Augenhöhe herstellen, vielleicht auch mit den Männern in der Politik?
Nö, ich glaube, ich bin auch ohne Schuhe schon lang genug. Es geht ja nicht um Größe, es geht ja um Länge in dem Fall. Ich bin jetzt nicht so eine ganz kleine Frau, von daher habe ich das Problem noch nie so gesehen. Nö, ich finde es einfach nur schöner. Einfach nur schön und das darf ja auch mal manchmal ohne jeglichen politischen Hintergrund etwas sein, das einem etwas gefällt. Und so war das bei diesen Schuhen. Die sind von vorne sehr schlicht. Aber der Pfiff kommt dann, wenn man den Absatz sieht.
Aber Sie waren noch nicht schon in High Heels, als Sie früher auf den Anti-Atomkraft-Demos waren. Weil das ist ja, glaube ich, wie Sie auch politisch so ein bisschen sozialisiert wurden. Ne?
Ja, doch. Hohe Echt? Schuhe und war schon immer mein Faible. Ich glaube, seit ich 17, 18 bin. Ich glaube, erst seit 18, weil mein Vater hat immer früher Wert drauf gelegt, dass ich nicht so hohe Schuhe tragen darf. Trage ich hohe Schuhe, weil es mir gefällt. Ja, und das ist natürlich, war damals auch in der Zeit nicht so ganz üblich, dass man auch mit hohen Schuhen zur Demo geht. Aber man muss sich ja nicht immer anpassen und man muss sich nicht immer verbiegen lassen. Und wenn einem was gefällt, so what, das muss mir gefallen und nicht den anderen.
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ist heute zu Gast in hr-info, das Interview. Frau Lambrecht, als Bundesministerin ist Zeit vermutlich Mangelware. Hatten Sie trotzdem Gelegenheit, sich mal eine der Regionalkonferenzen anzuschauen, auf denen Ihre SPD gerade eine neue Spitze sucht?
Dazu bin ich leider noch nicht gekommen, nicht persönlich. Ich habe allerdings die Gelegenheit genutzt. Eine ist ja auch, oder zumindest eine ist übertragen worden. Die habe ich mir zumindest in Ausschnitten angeschaut, im Livestream. Und ich bekomme natürlich viele Berichte darüber, wie diese Regionalkonferenzen so ablaufen.
Und was ist denn Ihr Eindruck? Wie erleben Sie da Ihre Partei? Tut dieses Verfahren mit den 23 Veranstaltungen an der Basis gut oder ist es doch irgendwie zu langwierig und zu ermüdend?
Ich muss zugeben, ich war am Anfang sehr skeptisch, ob dieses Verfahren wirklich das Richtige ist. Aber je mehr ich mit Genossinnen und Genossen, die daran teilnehmen, spreche oder die es auch sich im Livestream anschauen, desto mehr stelle ich fest, dass es eine gute Entscheidung war, dieses Format zu wählen, weil ganz viele jetzt den einen oder anderen kennenlernen, anders kennenlernen, als man es vielleicht davor schon wahrgenommen hat. Und es sind ja auch Leute dabei, die jetzt so auf den ersten Blick jetzt nicht überall bekannt waren.
Ja, die Mehrheit der Leute.
Und das trägt dazu bei. Und wie gesagt, in der Partei selbst muss ich sagen, nur positiven Zuspruch für dieses Format. Und allein das ist doch dann schon ein Zeichen dafür, dass es richtig war.
Wer ist denn Ihr Favorit?
Ich habe einen Favorit. Ich habe nicht einen Favorit, sondern natürlich ein Team.
Ein Team.
Und ich richte meine Entscheidung danach aus, und das ist auch mein Favorit, dass ich jemanden danach bewerte, was er oder sie schon in einer konkreten Verantwortungssituation gemacht hat. Also welche Ankündigungen wurden gemacht und was ist hinterher dann auch davon umgesetzt worden. Das prägt mich, weil ich glaube, wir sind als SPD, das muss man ja auch gar nicht in irgendeiner Weise schönreden, in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und wir brauchen jetzt ein Team, das eben auch zusammenführen kann und das auch deutlich macht, dass diejenigen, die in der Verantwortung sind, jetzt nicht die Ohren hängen lassen anlässlich der Umfragewerte, sondern dass sie gestalten wollen, dass sie was umsetzen wollen, dass sie auch zeigen wollen, was man mit SPD verbindet. Und danach richte ich meine Entscheidung aus.
Warum wollen Sie nicht sagen, welches Team Ihr Favorit ist?
Ich glaube, es wäre unfair, jetzt in so einem Zeitpunkt, wo ja noch ganz viel auch an Veranstaltungen vor uns ist und wo noch viele Genossinnen und Genossen sich auch selbst informieren wollen, wenn wenn ich da jetzt meine Einschätzung abgebe. Ich persönlich finde das nicht gut.
Heißt das denn, dass Sie es auch unfair finden, was die Jusos gerade machen? Weil die machen ja richtig Wahlkampf für ein Team. Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans.
Ich treffe meine Entscheidung danach, wie ich es einschätze. Und ich sage, ich finde es besser, wenn man es den Mitgliedern jetzt überlässt, ihre eigene Entscheidung zu treffen. Und wie kann ich die denn treffen, wenn ich von jedem gesagt bekomme, der unterstützt den und der den. Das finde ich nicht das richtige Vorgehen.
Ich habe ja auch eine Vermutung, wer Ihr Team ist, weil Sie haben mal gesagt, wichtig ist für Sie, dass die SPD in der Großen Koalition bleibt. Und dann gibt es ja eigentlich nur ein Team, die das klar wollen. Das sind nämlich Olaf Scholz und Clara Geiwitz. Aber dazu müssen Sie jetzt auch nichts sagen.
Ja, wichtig ist nicht, dass wir in der GroKo bleiben, in der Großen Koalition bleiben, sondern wichtig ist mir, dass ich die Gelegenheit nutzen kann und nutze, eine Situation für Menschen zu verbessern. Und wir sind ja gerade dabei, eine Halbzeitbilanz zu erarbeiten. Die wird auf dem Parteitag dann auch vorgestellt. Und wenn ich mir diese Halbzeitbilanz anschaue, jetzt nicht nur den Bereich, der mich betrifft, sondern auch die gesamten anderen Ressorts, dann muss ich sagen, wird immer deutlicher, dass die SPD hier in dieser Koalition die treibende Kraft war und dass wir sehr viel Positives verändert haben. Parität in der Krankenversicherung, Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen, Erhöhung des BAföGs. Wir sind jetzt daran, die Grundrente, glaube ich, auch wirklich auf die Schiene zu bringen. Und ich könnte noch sehr, sehr lange aufzählen, solange reicht die Sendezeit nicht. Und das ist für mich das Entscheidende. Was mache ich denn mit der Zeit? Nicht einfach absitzen und drin bleiben. Das ist kein Wert an sich. Aber ich bin mal in die Politik gegangen vor vielen Jahren, weil ich was gestalten will, weil ich was erreichen will, weil ich was machen, besser machen möchte. Und deswegen möchte ich gerne diese Gelegenheit nutzen.
Die GroKo-Gegner würden sagen, aber in einer anderen Konstellation könnte man vielleicht noch viel mehr gestalten.
Also ich kann aus Erfahrungen, wenn ich so Oppositionsfraktionen mir anschaue, sehen, dass leider nicht so viel gestaltet werden kann, wenn sie in der Opposition sind. Denn entweder sind sie in der Regierung oder, also, dass jetzt aus dem Stand eine neue Regierung zustande kommt, erschließt sich mir zumindest rechnerisch nicht.
Eine neue Regierung, in der die SPD sie anführen würde, erschließt sich Ihnen gerade nicht?
Jetzt momentan, wenn ich mir die Umfragewerte so anschaue, nicht. Und ich kann mir auch nicht so wirklich vorstellen, ehrlich gesagt, dass wenn wir jetzt sagen, weil die derzeitigen Umfragewerte so sind, wie sie sind, gehen wir raus aus der GroKo und bei dann stattfindenden Neuwahlen werden wir automatisch 15% mehr Zustimmung bekommen. Also noch, es erschließt sich mir noch nicht und hat mir bisher auch noch niemand erklärt. Ich glaube, dass so kontinuierliches Arbeiten im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und für sie und nicht immer nur schielen auf die eigenen Umfragewerte, dass das eher ein Ansatz ist, um auch die Umfragewerte zu verbessern.
Ich würde zum Schluss noch mal so eine kurze Schnellantwortrunde machen. Und es wäre super, wenn Sie einfach mit stimmt oder stimmt nicht antworten würden.
Mal sehen.
Es wäre besser gewesen, wenn mindestens 3 oder 4 der 7 Paare nicht angetreten wären in diesem SPD-Rennen, weil sie einfach nicht das Format haben, die SPD zu führen. Stimmt oder stimmt nicht? Den SPD-Vorsitz sollte man als Vollzeitjob betreiben und nebenher kein anderes Amt ausüben.
Stimmt nicht.
Okay. Wenn Olaf Scholz nicht gewinnt, hat er als Finanzminister und Vizekanzler ein Autoritätsproblem.
Stimmt nicht.
Also kann problemlos bleiben. Was er jetzt ist.
Jetzt haben Sie aber die Rückfrage gestellt. Deswegen darf ich auch eine Antwort geben. Ja klar, es geht ja jetzt nicht hier um die Bewertung seiner Leistung als Finanzminister, sondern es geht darum, ob er die Partei führen soll. Deswegen, das eine ist ja völlig vom anderen getrennt zu sehen. Also zumindest für mich, das ist keine Abwahl eines Finanzministers, der einen wirklich guten Job gemacht hat.
Und noch eine letzte stimmt oder stimmt nicht Frage. Ich habe beim SPD-Parteitag im Dezember Angst vor dem Super-GAU, dass das Team Scholz-Geiwitz gewinnt und der Parteitag dann den Ausstieg aus der GroKo beschließt.
Stimmt nicht. Da bin ich mir sicher, dass meine Partei vernünftig genug ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen in so einer Situation.
Dann gehen wir vielleicht raus mit einer Prognose. Wo sind Sie in einem Jahr? Sind Sie immer noch Bundesjustizministerin? Sind Sie mitten im Bundestagswahlkampf und voller Hoffnung, dass die SPD mehr als 15% bekommt? Oder sind Sie vor lauter Frust darüber, dass die SPD die GroKo doch verlassen hat, aus der Politik ausgestiegen und sind in irgendeinem indischen Schweigeashram?
Das letzte ganz bestimmt nicht, wenn dann höchstens auf irgendeinem Berg in Südtirol. Aber ich setze fest darauf, dass ich in einem Jahr weiterhin Bundesjustizministerin bin und ganz interessante Veranstaltungen haben werde im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft und wir die Gelegenheit nutzen, eben auch in der Rechtspolitik in Europa wichtige Weichen zu stellen, damit Rechtsstaatlichkeit Wir werden das Thema künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auf den Rechtsbereich zum Thema machen, damit hier wichtige Weichen in Europa gestellt werden und wir auch unsere Einflüsse da geltend machen können.
Das war das Interview in HR Info mit Christine Lamprecht, der Bundesjustizministerin. Vielen Dank. Wenn Sie gerne mehr Informationen zur Sendung haben möchten oder den Podcast nachhören wollen, dann schauen Sie doch einfach auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek nach. Es verabschiedet sich Sabine Müller.